Christian, kennst du das? Du sitzt am Strand, entspannst mit Freunden und auf einmal riechst du diesen markanten, unverkennbaren Geruch und weißt eigentlich sofort, was da gerade konsumiert wird.
Es ist wirklich, es wird so ein Geruch sein. Ich glaube, an den müssen wir uns jetzt gewöhnen. Wir riechen im Rettungsdienst ja schon viel, aber das kommt nochmal jetzt oben drauf, oder? Der Cannabis-Geruch. Ja, dieser Cannabis-Geruch hat so einen markanten Geruch. Ja, also wirklich krass, ja. Ich glaube, das werden wir öfter jetzt riechen.
Absolut. Und damals, also ich kenne es auch von Festivals und Co., dachte ich, das ist aber verboten, ich weiß jetzt was. Ich habe nie jemanden verpetzt.
Ich weiß ja, was ihr tut. Aber, ja, das ist öfter so.
Aber genau. Auf einmal ist es erlaubt.
Ist so. Und wie Cannabis wirkt und was bei der Einnahme in unserem Körper so passiert, was das für Folgen für viele Bereiche hat, darüber reden wir in der heutigen Folge.
Retterview Staffel 2. Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Notfalltaxi und Sammy's Blind.
Ja, Leute, ihr habt's im Short schon gehört von Mike. Wenn ihr nicht reingehört habt, einfach mal die 114 anmachen. Da hat euch der liebe Mike nämlich schon einiges zu Cannabis erklärt. In 5 Minuten, schön kompakt. Und heute wollen wir als Hauptthema auch nochmal drüber reden. Denn am 1. April ist das Ganze nämlich legal und kann konsumiert werden. Und auch wir im Rettungsdienst werden darauf wohl stoßen. Und ich hoffe, nur bei den Patienten. Ist so, oder?
Uiuiui.
Ja, ich weiß, aber davor habe ich auch ein bisschen Angst. Ich habe also nicht bei meinen Kollegen, ich will keinem was vorwerfen, aber ich habe schon ein bisschen Bedenken, dass auch im Rettungsdienst dann der ein oder andere mal irgendwie so in der Woche mal eine...
Ne? Das wird eine heikle Folge, glaube ich.
Ich glaube auch, aber wir müssen drüber reden, denn es wird legal und damit ist der Konsum ja da. Und wir hoffen, wir können euch heute auf jeden Fall ein bisschen was beibringen zu Cannabis, wie es so wirkt, was für Auswirkungen das hat, vor allem für unsere Anfänger. Wir wollen aber mit der Folge nicht dazu aufrufen, das Ganze zu konsumieren. Das möchten wir gleich mal vorweg sagen, so als Disclaimer, oder?
Es soll wirklich darum gehen, was kommen jetzt auf einmal für neue Dinge auf Rettungsdienst, Krankenhaus und Co. dazu. Und wollen auch ein bisschen aufklären. Ich glaube, das ist auch eine gute Mission in dieser Hinsicht.
Aber ihr wisst ja, wie es immer so ist, das Hauptthema kommt meistens nach der Pause. Also entweder scrollt ihr schon ein bisschen vor oder aber ihr ertragt alles andere, was wir noch so erlebt haben in der Woche. Da ist auch einiges passiert, Mike. Bei dir, du warst im Einsatz auch in 24 Stunden. Ich habe ein paar 12-Stunden-Schichten geschoben. Das heißt, wir erzählen euch heute wieder was über unsere Einsatzerlebnisse. Ich habe da wieder so ein, zwei Sachen auf jeden Fall, die mich sowohl geärgert haben, als auch die niedlich waren so ein bisschen. Und wir haben, apropos niedlich, ganz viele Fragen und auch andere E-Mails bekommen. Und da hast du dich ein bisschen durchgeklickt. Hau mal raus, was haben die Leute denn so geschrieben?
Da habe ich mich durchgeklickt und ich fange einfach mal mit einer super schönen Mail an, in der ich mich persönlich gar nicht wiedererkannt habe, weil ich war gar nicht dabei damals. Aber die Wiebke schreibt, hallo Chris, jetzt muss ich mich doch einmal bei dir beschweren. Auch wenn ich als Nichtmediziner den Podcast wirklich toll finde. Ich hatte heute den ganzen Tag ab der Fahrt zur Arbeit und eurem Podcast diese wunderbare Melodie der Eiskönigin im Kopf und habe es einfach nicht wegbekommen. Da erzieht man seine 5-Jährige, dieses Lied nicht ständig zu singen. Und da kommst du an ohne Vorwarnung. Ich will jetzt mit dir nochmal ein großes Lob aussprechen. Ich habe mich riesig gefreut, als die Nachricht kam, dass Retterview weitergeht. Und mit Mike hast du einen wirklich tollen Partner gefunden. An dieser Stelle vielen Dank.
Betrifft dich doch auch, siehst du.
Ja, stimmt. Und ich habe mal wieder etwas für den Alltag mitnehmen können. Sollte ich einmal Ersthelfer sein, da gibt es doch immer wieder viele tolle Tipps. Liebe Grüße. PS, willst du einen Schneemann bauen?
Ich kann's nicht singen. Will ich. Ich kann es nicht willst singen. Du einen Einsatz fahren? Genau. Ich gehe nächsten Donnerstag sogar nochmal zur Eiskönigin ins Musical. Es trifft sich so ein bisschen. Ich werde laut mitsingen, auf jeden Fall.
Du bist auf
es
der
tut
Bühne,
mir wirklich
oder?
Leid für diesen Ohrwurm. Ja, ich werde auf die Bühne.
Ja, perfekt.
Um Gottes Willen. Ja. Nein, aber tut mir leid für den Ohrwurm. Da kommst du nicht mehr drum weg. Und ich finde es auch super spannend, wie viele Kolleginnen und Kollegen in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz das noch mitbenutzt haben und dann ein eigenes Video gedreht haben. Also vielen Dank nochmal für das Lob und dass du jetzt einen Ohrwurm hast, das tut mir ja natürlich leid, aber dafür kann ich jetzt nichts. Dann machst du einfach aus und hör dir was anderes Schönes an. Wie aber, zum Beispiel der Melder, der piept oder...
Aber an dieser Stelle hätte ich einfach so eine coole Idee, lass uns doch mal das Lied einfach zu zweit neu auflegen.
Oha.
Ich würde denn sogar meine Stimme etwas ölen und Autotune regelt ja auch vieles.
Natürlich, ja. Dann habe ich wieder zu tun. Aber so ein Recap, na, mal gucken, ob wir da schon sind. Na, vielleicht noch ein anderes. Ich habe noch ganz viele andere Liedideen, übrigens auch mit Disney. Die sind in meiner Schublade sehr gut versteckt. Es gibt 2 oder 3 Leute, die haben einen Song schon gehört. Die durften den schon hören.
Na, ich auch von Eiskönigin
übrigens. Ja,
ich kenne
das eine
nicht.
Heißt, glaube ich, zum ersten Mal. Ja, das ist schon spannend, geht um einen Azubi, der das erste Mal auf dem Rettungswagen ist. Ganz toll. Aber mehr will ich jetzt nicht verraten. Ich muss mit Disney noch einiges klären.
Ja, ich verstehe. Ansonsten, ich kann super viele Musical-Lieder auswendig. Also da könnte ich mit dienen.
ist so, genau. Die Johanna hat, glaube ich, auch noch was geschickt.
Genau, hallo Christian, hallo Mike. Erst einmal vielen Dank, dass ihr den Podcast jetzt weitermacht. Ich bin seit Ende letzten Jahres ganz begeisterte Podcast-Hörerin und höre jede einzelne Minute auf dem Schulweg nach Hause, in der Schule, jede einzelne Folge. Ich bleibe noch etwas hinten dran, aber habe bald aufgeholt. Anyways, jetzt mal zur eigentlichen. Vorab, damit ihr nicht danach suchen müsst, ihr dürft gerne meinen Namen nennen. Falls ihr es in eine Podcast-Folge nehmen wollt, wollen wir an dieser Stelle. Ich bin Hanna, 17 Jahre und seit circa einem Jahr im DRK in einer Bereitschaft. Mache eingeschränkt SAN-Dienste, weil ich halt noch nicht 18 bin und bin auch schon mit im Katzschutz tätig. Auch bin ich jetzt gerade dabei, unseren Schulsanitätsdienst wieder mit aufzubauen. Später will ich meinen Rettungssanitäter machen. Ich überlege noch, ob ich ihn während der Schule machen soll oder danach. Allerdings sehe ich hin und wieder auf Instagram oder so, wie ich Skateboarder, also allerdings sehe ich hin und wieder auf Instagram oder so, wie sich Skateboarder Beine brechen. Ich dachte immer, ich habe gar keine Probleme mit sowas. Aber wenn ich manchmal sehe, wie sie sich halt eine krasse Fehlstellung oder so zuziehen, jetzt Bruch, Entschuldigung, bin raus, sehe, wie die sich die Beine brechen, halte ich kurz den Atem an. Also so Brüche, bei denen man ganz klar sieht, dass da was gebrochen ist, weil es halt eine krasse Fehlstellung gibt oder so. Jetzt nicht so ein Bruch, bei dem man von außen nichts sieht. Danach ist es dann auch kein Problem mehr. Es ist nur im ersten Moment so ein Wow, heftig. Ich mache mir jetzt ständig Gedanken, dann, ob ich überhaupt geeignet bin für SAN-Dienste, den Katzschutz oder auch den Rettungsdienst. Auch denke ich häufig, dass ich zu sensibel wäre für sowas. Aber anyways, jetzt erstmal endlich zur Frage. Meine Frage wäre, habt ihr am Anfang eurer Rettungsdienstkarriere auch Probleme gehabt, Dinge zu sehen? Und habt ihr euch letztlich dran gewöhnt? Oder gab es halt einfach...
Sorry, aber habt ihr auch Probleme gehabt, Dinge zu sehen? Ja, ich habe sehr viele Dinge gesehen teilweise. Ja, die waren da und andere haben sie nicht gesehen. Und mittlerweile geht das. Ja. Gut, sorry, Joana, aber ich fand den so gut, ja. Ich sehe Dinge.
Oder gab es halt einfache Dinge, die euch schwer gefallen sind? Nicht fachlicher Natur, also nicht fachliche Dinge, die man einfach nicht lernen kann. Habt ihr dann aber irgendwann gut konntet? Würde mich mal interessieren, ob ich damit alleine bin. Ich würde mich mega bei einer Antwort...
Ich glaube, wir müssen E-Mails immer mal ein bisschen kürzen.
Ja, denke ich auch. Ich würde mich mega bei einer Antwort freuen. Ganz liebe Grüße an euch, Hanna. Also, Hanna, vorweg, das absolut Beste an unserem Job ist, wir kommen dazu, wenn es passiert ist.
Ja.
Das ist Punkt 1. Das heißt, wir sehen in der Regel nicht, wie sich jemand das Bein zum Beispiel bricht, sondern sehen am Ende das Ergebnis. Und ich glaube, damit kann man sehr gut umgehen, weil man denn sofort in seinem Kopf hat, alles klar, ich muss das jetzt alles tun, ich habe hier mein Schema, perfekt. Ich frage trotzdem nach, wie das passiert ist. Habe manchmal auch so ein bisschen Aua im Kopf, wenn ich drüber nachdenke, aber ja, ich glaube, das ist der Riesenvorteil. Weil ich
finde es immer super spannend, wenn ich mir die Geschichte erzählen lasse von dem, wie es passiert ist. Und dann stelle ich mir das immer so bildlich vor, so, wow, okay, erzählen Sie bitte nicht weiter. Okay, der Knochen guckt raus. Ja,
genau. Und Hanna, ich kann dir sagen, und ich bin auch ehrlich an dieser Stelle, du bist damit nicht alleine. Ich überspringe diese Videos wirklich, die bewusst darauf abzielen, dass Leute gefilmt werden, dass sie sich Extremitäten brechen oder sonst was dergleichen, weil ich finde das auch nicht schön. Und ich kann es ehrlicherweise auch nicht live so richtig schön sehen. Das hinterher ist alles gar kein Thema, aber das Sehen, wie es passiert, schwierig.
Ich bin da teilweise ein bisschen anders. Tatsächlich ab und zu ploppt sowas bei mir in der Real-Timeline auch auf. Und manchmal muss ich schon hingucken. Also gerade wenn es diese Skateboarder oder diese Mountainbiker, bei Autounfällen so, wenn ich sehe da, nee, die mache ich auch sofort weg, weil finde ich auch nicht gut, sowas zu fördern. Aber naja, früher Jackass, ja, manche, okay. Einer von euch kennt das noch. Vielleicht seid ihr auch schon viel zu jung dafür. Oh Gott, ich werde alt. da war, hat das ja drauf abgezielt, sowas zu machen. Aber das waren auch Stuntmans und so weiter. Da muss man wirklich aufpassen. Also bitte macht sowas nicht, so eine Blödsinn-Sachen und so. Ihr seht ja, ihr müsst es nachher immer dem Sanitäter erklären, ne? Und der freut sich dann natürlich über jedes Trauma. Aber es war auch bei mir so, ne? Also bei vielen Sachen bin ich teilweise interessehalber auch rangegangen, habe mir das angeguckt. Gerade Brüche müssen wir uns ja auch, müssen wir begutachten, ne? Das ist ja wichtig, auch wegen PDMS, also Druckmotorik-Sensorik und ob da noch Blut ankommt, ob Nerven eingeklemmt sind. Und manchmal schlucke ich auch, doch. Also ich kann nicht alles so sehen, bin aber mehr mittlerweile in einer Faszination gelandet, wie das so aussieht, anatomisch, ne? Und medizinisch, um das auszuwerten. Daran, da kommt man ran. Ja? Also auch für die, die immer sagen, ich kann immer kein Blut sehen. Es ist, glaube ich, noch was ein anderes, wenn man sein eigenes Blut sieht, wenn man fremdes Blut sieht zum Beispiel. Und auch viele Verletzungen, die wir im Rettungsdienst sind, sind nicht immer so blutig. Mal jetzt von den Kopfplatzwunden und so weiter nach Sturz abgesehen. Ne? Also da kommt man ganz gut ran. Und ich glaube auch, dass nicht jeder Meister vom Himmel gefallen ist und nicht jeder gleich gesagt hat, boah, ich kann das machen. Ich weiß, mein erster Zugang, wo ich jemanden eine Nadel in den Arm machen musste, also quasi bewusst verletzen musste, mein Gott, mir war richtig flau im Magen. Dass ich, und auch als ich das erste Mal zugucken sollte und das live gesehen habe, war mir schon ein bisschen anders mittlerweile. Es gehört zum Alltag mit dazu.
Witzigerweise hatten wir aber gerade so das Thema ähnlich auf Arbeit. Da ging es darum, was ist unser Kryptonit? Ja. Und ich weiß es. Ich weiß, was mein Kryptonit ist. Ich kann wirklich alles. Ich kann bitte weghören, wenn das unappetitlich ist. Ich kann Ausscheidungen jeglicher Art. Es ist mir wirklich egal. Gerüche und Co. Kann ich super mit um. Mein Kryptonit sind Füße.
Nein, echt?
Doch. Oha. Aber jetzt also natürlich, nicht kerngesunde junge Füße, sondern eben aufgrund von mir aus einer Neuropathie, also einer Gefäßerkrankung im Rahmen von einem Diabetes zum Beispiel. Ich komme da nicht so richtig ran an die Nummer.
Und ich glaube, du bist nicht der Einzige auf dieser Welt, der das nicht toll findet.
Ja. Hast du da was, Christian? Bist du da irgendwo, wo
du sagst, nee? Ja, ich hatte letztens auch jemanden, der wirklich auch schon lange nicht mehr die Zehennägel geschnitten hat und dementsprechend sah das aus und dann auch sehr, 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 sehr viel gesessen hat. Und das ist, also das mag ich auch nicht. Mein Kryptonit ist, das wissen einige auch schon aus den Folgen, wirklich diese Mischung aus Urin, also allen Ausscheidungen, die sich so mischen und schon länger liegen. Ne? Früher war es tatsächlich noch dieser Geruch zwischen Penatencreme oder Bepanthen und halt die Ausscheidung und Inkontinenz. Das ist auch immer so ein komischer Geruch. Damit habe ich mich mittlerweile gut abgefunden und merke schon, okay, hier wohnt jemand, der gepflegt wird. Genau. Aber es ist wirklich diese Mischung und dieser Ammoniakgeruch und so weiter, da komme ich nicht drüber weg. Der Boris zum Beispiel, mit dem ich früher viel gefahren bin, der ist manchmal vorgegangen schon. Und immer wenn du gehört hast, dann wusstest du, okay, cool. Ich setze eine Maske auf. Ich danke so ein bisschen der Corona-Zeit, dass wir FFP-Masken jetzt standardmäßig drauf haben, weil die halten schon einiges ab. Und wir haben ab und zu auch so eine Pfefferminz-Nasenringe. Aber die knallen ganz schön in der Nase. Nichtsdestotrotz helfen die. Oder man Kaugummi auch reinnehmen, vorher ein bisschen länger kauen und dann hast du in der Maske auch mal so ein bisschen Geruchsneutralisierer, beziehungsweise es riecht einfach besser. Aber man kann es nicht verhindern. Mit Gerüchen muss man im Rettungsdienst auf jeden Fall auskommen und auch mit manchen leckeren Füßen.
Absolut richtig. Vielen Dank für. Also, das war eine schöne Frage und auch eine schöne Mail. Vielen Dank an dieser Stelle. Kommen wir zu meiner absoluten Lieblingsmail. Und vor allem,
jetzt bin ich gespannt,
weil sie triggern wird. Hallo Christian, hallo Mike. Ich habe zwei Fragen an euch. Entschuldigung, dass ich lachen muss. Es tut mir wirklich leid, Malia.
Lachst du unsere Fragen aus?
Die erste Frage ist, was ist der Unterschied zwischen den Johannitern und dem Rettungsdienst?
Ja, die habe ich auch gelesen.
Oder gibt es,
fand ich wirklich niedlich.
Herrlich, ja. Oder gibt es da überhaupt einen Unterschied? Und warum gibt es so viele verschiedene Marken im Rettungsdienst, wie zum Beispiel Falk, Deutsches Rotes Kreuz? Das würde mich mal interessieren, ob ihr die Fragen beantworten könnt. Herzliche Grüße, Malia, Sophie.
Maria, da können wir eine riesen Folge draus machen über die Geschichten der einzelnen Organisationen. Denn damit hat es zu tun. Ne? Es sind die Geschichten. Ja. Das Rote Kreuz zum Beispiel mit dem Gründer Henri Dunant, ne? 1862, ich muss mal überlegen. Auf jeden Fall mit der Schlacht von Solferino. Da kannst du dich auf jeden Fall belesen. Die Johanniter und Malteser, die noch weit, weit vorher da ja auch schon geholfen haben als Wohlfahrt, da ein Kreuzritter und so weiter, was es da nicht alles so gibt. Das ist das Thema, aber es gibt jetzt keinen Unterschied zwischen Johanniter und dem Rettungsdienst. Ne? Die Johanniter sind genauso wie viele andere Organisationen einfach in vielen Bereichen der Pflege, Kita und so weiter, Therapie tätig und auch in den Bereitschaften zum Beispiel, im Ehrenamt, ne? Katastrophenschutz, da sind die da. Und ein Ressort daraus ist auch bei den Johannitern der Rettungsdienst zum Beispiel, so wie ich jetzt hier gerade auch, wie ihr es ja vielleicht im YouTube-Podcast seht, in meinem Rettungswagen sitze und mit Mike heute hier einen Podcast abhalten muss, weil ich Dienst habe. Und wie gesagt, haben, komm, dann machen wir es mal im Rettungswagen. Also das gehört dazu, genauso wie Mike ja dann zum Beispiel auch in einer anderen Organisation ist und dort eben auch im Ressort Rettungsdienst arbeitet, auch diese Organisation. Ich weiß gar nicht, ob du es sagen möchtest, in welcher
ich,
du
ich bist. Ich kann es, alles gut. Ich bin beim Deutschen Roten Kreuz und war verdammt beeindruckt, was du noch aus dem Einführungsseminar alles so weißt.
Ist so, Munufoi und so weiter. Ich war ja früher auch mal DRK, beziehungsweise bin es ehrenamtlich auch immer noch. Ne? Und Munufoi, Menschlichkeit, Einheit, Universalität, Neutralität, Unabhängigkeit, irgendwas fehlte noch. Neutralität habe ich schon gesagt. Die Freiwilligkeit, genau, die fehlte noch. Genau,
Munufoi, tolle Sache. Beeindruckend,
ja. Ja, aber das lebt man, glaube ich, dann auch, wenn man da so ist. Und genau bei Johannitern gibt es zum Beispiel auch so ein Einführungsseminar. Da geht man auch durch die Geschichte durch. Also das ist auf jeden Fall der Unterschied zwischen den Organisationen. Warum es so viele gibt? Naja, wie gesagt, die Geschichte, die Privaten, die sich als Unternehmen aufgemacht haben, da steckt dann natürlich auch immer noch ein finanzieller Wert hinter. Wahrscheinlich bei den Organisationen auch mitunter, muss man ja auch sagen. Und das kann man auch nicht abstreiten. Da tun sich eben viele Zweige auf. Das ist genauso, wie es zum Beispiel viele Diskotheken gibt, viele Discounter gibt und so weiter. Ne? Jeder macht da irgendwas anderes. Und ich glaube, das ist bei den Organisationen auch so. Aber darüber können wir, wie gesagt, nochmal ganz ausführlich in einer anderen Folge reden, wie das so mit den Organisationsstrukturen ist, welche Organisation was macht. Einfach mal auch für die Orientierung. Wo, was passt gut zu mir? Also wir sagen nicht jedem, wer jetzt bei den Maltesern ist, ist doof oder so. Sondern wenn die Organisation zu einem passt und die findet man dann einfach auch für sich, dann fühlt man sich da wohl und bleibt meistens auch drin. Oder bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich mich irgendwann auch dafür entschieden habe, vom DRK jetzt zu den Johannitern zu kommen, habe die Johanniter kennengelernt und mittlerweile fühle ich mich hier auch sehr wohl. Ja, und dementsprechend sage ich auch, dass ich da auch ein Johanniter bin. Also und trage das mit rein. Aber auch im Herzen immer noch ein DRKler.
Ja, sehr schön.
Aber ja, ne? Habe ich toll gesagt, oder?
Das war super. Ich habe dir auch echt mit Freude zugehört.
Ja, herrlich. Nee, also das ist also, wie gesagt, kein Unterschied zwischen Johanniter und so weiter. Genau. Und das finde ich immer witzig, machen wir in der Notaufnahme immer so, die Johanniter sagen immer aus Liebe zum Leben und das DRK aus Liebe zum Menschen.
Genau.
Zum Beispiel. War ein schöner Slogan immer, der drunter steht, ja. Aber so. Da wollen wir jetzt nicht drüber eingehen.
Und die letzte Mail für heute. Die Lorelei. Hey Mike, hey Sammy, ich wollte euch mal eine kleine Mail schreiben. Ihr seid schön die nettesten, sympathischen und witzigsten Podcaster, die ich kenne. Leider muss ich sagen, dass ich Luis extrem vermisse in Retterview. Aber das macht den Podcast nicht schlechter. Aber trotzdem wollte ich euch sagen, dass ihr mir viel bedeutet. Durch euch bin ich zum Schulsanitätsdienst gekommen, zum Jugendrotkreuz gegangen und habe einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht. Danke, dass ihr immer für so viele Menschen da seid und helft, wo ihr könnt. Ihr macht meiner Meinung nach viel zu viel und bekommt zu wenig Geld für eure Leistungen. Bleibt, wie ihr seid. Ich habe noch eine Frage. Könntet ihr diese bitte in eurem Podcast beantworten? Sehr gerne. Was würdet ihr an einem Rettungswagen noch haben wollen? Also irgendwas noch hinzufügen oder so, ein medizinisches Ding zum Beispiel. Ganz liebe Jugendretter, Grüße aus Frankfurt.
Oh, wo soll ich anfangen, wo soll ich aufhören? Ne? Also erstmal, Lorelei, vielen, vielen Dank für das Lob. Wir freuen uns auch super, dass wir damit so viel wie dich zum Beispiel auch mit beeinflussen und influenzen quasi und auch sagen, hey, macht was. Also ich weiß auch aus unserer Show zum Beispiel, wir hatten jemanden, der hat noch nie einen Erste-Hilfe-Kurs besucht. Und ich glaube, es war eine Sie sogar. Und die hat mir jetzt auch geschrieben und gesagt, hey, ich habe es gemacht. Also ich habe es dir versprochen in der Show und ich habe einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht. Mit Wiederbelebung hat mich inspiriert. Mein Mann ist auch gleich mitgekommen. Freut mich auf jeden Fall, dass das so geklappt hat. Ja, zum Thema Louis vermissen. Ja, ich muss es ja zu. Ich vermisse ihn auch. Ne? Also nichts gegen dich, Mike.
Alles gut.
Aber wenn man fast 3 Jahre miteinander zusammen gearbeitet hat und viel erlebt hat und mitgemacht hat, ist es natürlich auch so, dass man dann so eine Partnerschaft oder so einen Partner vermisst. Aber wie gesagt, ich freue mich halt, dass ich auch den Mike gefunden habe, der jetzt mit mir hier dran sitzt und auch viel Lebensfreude ausstrahlt und rumscherzt und alles. Und das freut mich sehr auf jeden Fall, weil ich bis kurz vor Beginn der zweiten Staffel nicht wusste, ob ich so einen Typen wie Mike noch finden werde. Also danke, Mike, dass du mit dabei bist. Ich hoffe, du nimmst jetzt Taschentuch rein.
Ja, ein Glück, werde ich bestrahlt. Man sieht nicht, dass ich so schnell rot werde.
Ja, ich werde dran arbeiten nachher. Ich muss ja den Videoschnitt machen. Genau, herrlich. Das war schön. Aber nee, das ist wirklich toll, oder?
Liebe Leute, vielen Dank für eure Mails. Und einfach gerne weiterschreiben, immer at interview@redderview.de. Gerne auch in die Telefonnummer, die ich zu meiner Schande immer noch nicht auswendig kann. Aber
alles Chris, gut, 0381 873 98112.
Genau, also ich bin gerne bereit, weiter Fragen zu beantworten. Finde das immer schön, Sachen zu lesen. Ja, und ich würde sagen,
genau. Wir
machen mal weiter im Geschäft.
Ist so. Ich habe wieder mal ein paar Einsätze mitgebracht, wo ich fange mal mit dem Guten, mit dem Süßen, muss ich fast sagen, an. Es war eine junge Mutti, die mit ihrem Kind im Arm auf der Treppe gestürzt ist. Erstmal, ne? Also da dachte ich so, krasse, sie hat das Kind gut abgefangen, dem Kind geht's wirklich gut. Das war super, super süß. Das war hat nicht mal, Fremdeln ist immer, wenn sie mit Fremden gut umgehen können. Also es hat nicht mal geschrien. Normalerweise so der Rettungsdienst kommt und die Kinder fangen an zu weinen. Das hat total mit mir rumgetollt und die Mutti saß da auf dem Boden mit einer möglicherweise Luxation oder auch einem Bruch des Fußsprunggelenks. Ne? Mhm. Und wir haben auch auf die Mutti gewartet. Und, naja, auf jeden Fall gab es dann nachher die Möglichkeit, auch noch eine Gehhilfe aus dem Keller zu holen. Das haben wir auch gemacht. Sie wollte unbedingt runterlaufen. Sie wollte sich nicht mit einem Tragestuhl runtertragen lassen. Nein, ich komme mit euch runter. Wie gesagt, Reisende soll man nicht aufhalten. Naja, und dann hat sie eben angefangen, mit einer Gehhilfe die Treppe so 1-2 Stufen zu nehmen und merkte dann, ist irgendwie ein bisschen wackelig. Dann sage ich, wir holen mal doch den Stuhl, was macht sie? Und rutscht auf ihrem Hintern Stufe für Stufe für Stufe einfach so 3 Stockwerke runter. Und wir haben, glaube ich, nach jedem Treffen, also wir können den Stuhl auch holen. Sie müssen das nicht tun. Das ist kein, nein, ich mach das so. Ich mach das jetzt so und rutschte immer weiter. Und ihre Mutter nachher, die ja auch dazu kam mit dem Kind hinterher, ja, mach mal, aber du kannst doch die Lungs tragen lassen. Na, aber unten musste sie dann auf die Trage und dann war alles gut. Aber das fand ich ganz niedlich.
Wunderschön.
Na, sie hat auch eigentlich gesagt, also sie hat ja gar nicht angerufen, sondern ihre Eltern, ne, die in einer Feuerwehr sind und gesagt haben, da muss jetzt ein Rettungswagen kommen. Sie wollte ja eigentlich die 500 Meter zur Klinik alleine gehen. Ich finde es in Ordnung, wenn man da in Rettung ist. Erstmal, man hört, die Tochter ist gestürzt mit Kind, der Fuß tut weh, kann ich vollkommen verstehen, dass man als Fremder sagt, ich schicke mal da doch mal die Jungs hin, wer weiß, was da noch passiert ist und wie es dem Kind geht. Ne?
Ganz klar.
Aber das war schon niedlich, doch, ja. Ich weiß nicht, ob du auch immer so, also gerade wenn man so hört mit Kind, ne, da gehen ja schon einige Geschichten immer und Köpfbilder so durch, oder?
Ja, das ist, gehen immer die Alarmglocken an.
Auf jeden Fall.
Total.
Ne, alles durch. Also, wird man als Rettungsdienstler entspannter, wenn man Eltern ist? Ich kann es ja nicht nachempfinden.
Ich glaube, man wird noch empfindlicher. Ich kann mir vorstellen, man wird noch empfindlicher.
Ja, okay. Also weiß man ja nicht. Deswegen, auch wenn man so zu Notfällen geht, man erlebt ja als Elternteil auch schon einiges mit seinem Kind selbst mit. Und ich merke das hier auch bei den Kollegen, wer so ein Kind hat und das mittlerweile schon größer ist, dass die dann doch mit einigen Sachen etwas entspannter umgehen am Patienten, weil sie wissen, hey, hatte ich auch schon, war doch nicht so dramatisch. Oder hey, ich kann das gut nachempfinden, weil das hatten wir auch schon und da hat man auch die Sorge, ich kann vollkommen verstehen, dass sie einen Rettungswagen gerufen haben.
Ja. Ja, oder? Aber ich, also für mich ist ja immer so der Grundsatz, so Einsätze mit Kind, du hast ja grundsätzlich immer 2 Baustellen, ne? Du hast einmal das Kind und die Eltern.
Die Eltern, ja.
Ne, und muss man halt irgendwie, glaube ich, einen guten Mittelweg finden. Also man kriegt es hin, das schafft man auch alles. Aber man muss halt einfach genau aufpassen, dass einem da nicht irgendwo was entgleitet. Deswegen einfach das Umfeld immer im Auge behalten. Aber so eine Story, wie du sie hast, und das ist, für mich ist es auch immer super, wenn mich da ein Kind anlächelt, denke ich, alles gut, das ist halt so dramatisch, das kriegen wir alles hin.
Na klar, aber ich meine, bei deinem fetten Grinsen immer und Lächeln, da lacht dieses Kind. Ich weiß nicht, ich sehe manchmal ein bisschen zerzaust aus im Einsatz. Also da kann ich mir vorstellen, dass das eine oder andere Kind weint einfach. Ne? Genau. Na, ich hatte ja das ist schon spannend. Dann gab es so einen Einsatz, der hat mich wirklich massiv geärgert und auch noch beschäftigt. Herr, ich sage jetzt mal so die Mitte 50, wollte uns sein Alter nicht sagen, rief uns an, sitzt mit seinem Kumpel da irgendwo in der Bude, raucht und nach Alkohol roch es halt auch und sagte, er hätte einen Abszess am Hintern. Abszess ist ja so eine Anschwellung, wie auch immer, da füllt sich was, war so 2 Zentimeter groß. Was er uns auch gleich zeigte, ist ja in Ordnung, ne? Habe ich auch gesehen und sag, okay, wie lange haben Sie das denn schon und warum der Rettungsdienst? Naja, das habe ich schon seit 5 Jahren.
Natürlich.
Das ist ja bei mir schon wieder so, da hörst du ja schon, da habe ich ja schon wieder so ein Dauerrauschen auf dem Ohr. Ne? Alles, was danach kommt, ist schon so, ja. Naja, auf jeden Fall habe ich gesagt, gut, aber seit 5 Jahren, ja, das tut halt immer weh beim Sitzen, ja. Und was sollen wir denn jetzt machen? Ja, mich ins Krankenhaus fahren, ich will, dass das jetzt eröffnet wird und dass das gemacht wird und so weiter. Ja, aber dafür ist doch der Rettung, wir sind hier mit Tatütata gekommen, weil bei uns stand drauf, Hüfte geschwollen, kann nicht mehr gehen. Da dachten wir schon an Sturz, an Oberschenkelbruch, alles. Hä, das habe ich gar nicht gesagt. Ist der da in der Leitstelle etwa Türke oder was? Also ich dachte so, kommen Sie jetzt mal ein bisschen runter. Ja, also das hat schon mal gar nichts damit zu tun. Aber die Kollegen können das ja auch nicht sehen am Telefon. So, also folgendermaßen, ich muss jetzt gucken, dass ich die Ressource Rettungsdienst schone. Sie können selbst in die Klinik fahren, Sie können sich ein Taxi holen, Sie können sich mit den Öffentlichen, mit meinem Sitzkissen, das ist doch peinlich. Wozu zahle ich denn hier Gesundheitsbeiträge für den ganzen Bums? Ja, okay, das mag ich sagen. Ja, ich darf das Wort gar nicht sagen, weil das ist schon wieder nicht jugendfrei, aber ne, verschwindet aus meiner Wohnung, sonst klappt es, sonst schlage ich euch hier raus. Okay, das war unser Zeichen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ich habe Ihnen alle Möglichkeiten aufgezeigt und hoffe, dass Sie mit Ihrem Abszess irgendwann gut klarkommen hier.
Das ist schon spannend.
Also da ruhig zu bleiben.
Ja, dass sich das jetzt immer noch so triggert, finde ich schon spannend.
Ja, weil ich bin wirklich ruhig geblieben. Ich habe ihm versucht, alles zu erklären. Ich habe sogar einmal kurz gesagt, dann steigen Sie zu uns mit den Rettungswagen ein und wir fahren hin. Einfach, weil ich resigniert habe. Mhm. Aber daraufhin kam dann dieser Spruch, jetzt verfatzt euch und, ne, und so weiter. Sonst knallt es gleich. Und das ist für mich so, das ist ein Tabu. Da sage ich auch, reicht. Es sei denn, ich merke wirklich, wir haben jetzt hier eine lebensgefährliche Situation. Dann hole ich mir die Polizei dazu, um ihn zur Ruhe zu bringen und ihn da trotzdem einem Arzt zuzuführen. Aber wegen so einem kleinen Abszess seit 5 Jahren... Und die Hausärztin sei doof und alles mögliche, also dafür sind wir nun mal nicht da und haben mit absolutem Unverständnis reagiert. Ich habe noch gedacht, er ruft uns nachher nochmal an. Einfach in der Hoffnung, da kommt ein anderer Rettungswagen, der ihn mitnimmt.
Ne? Ja. Mit netteren Leuten, ne, als dir.
Ich habe mit der Leitstelle noch telefoniert und die hatten halt auch, der Kollege sagt, na, warum habt ihr nicht einfach mitgenommen? Ich kann es verstehen, dass sie das sagen. Ja. Sonst ruft er die nämlich nachher wieder an. Genau. Und geht denen auf den Senkel, ja. Das kann ich schon verstehen. Aber irgendwie müssen wir auch eine Grenze setzen. Also irgendwie müssen wir ja auch versuchen, Rettungswagen zu schonen. Wenn ich immer wieder höre, aus anderen Städten keine Rettungsmittel verfügbar. Das ist genau aus solchen Einsätzen. Und da hat es mich wirklich ein bisschen geärgert. Darüber habe ich, glaube ich, auch noch bis zum Dienstende dann mit dem Kollegen gesprochen und meine Sprüche gerissen. Ja.
Verstehe ich absolut.
Das ist Hast du sowas auch schon mal gehabt? Also, dass die Leute so mit hier Gesundheitswesen, wofür zahle ich denn das, ankommen? Und
ja, das ist gar nicht lange her. Da war es morgens um 5 oder so ein Schnitt in den Finger. Und morgens um 5 ist so eine Uhrzeit. Ich stehe super gerne auf, wenn ich den Leuten helfen kann. Wirklich, das muss man sagen. Ja. Ich meine das ernst. Ich liebe meinen Job.
Alles gut.
Ich auch. Aber als ich die Meldung schon gelesen habe, dachte ich, das ist irgendwas wird komisch werden an dieser ganzen Nummer. Und das haben wir auch beim zweiten Satz des Patienten rausgehört. Die war nämlich, wenn ihr mich nicht mitnehmt, verklage ich euch. Okay, vielen Dank an dieser Stelle. Bitte steigen Sie ins Auto, wir fahren Sie. So, ja, das ist so schnell beendigt. Was soll ich da diskutieren?
Wow, ja, jetzt haben wir einigen Spruch gesagt, der hier immer greift. Verklage ich euch. Ja, bitte. Bitte. Ja. Lassen Sie es doch mal zu einem Referenzfall kommen. Ja, es ist wirklich so. Ich hatte auch so einen, ich war früher mal im Rettungsdienst da und so weiter. Da habe ich gesagt, okay, gut. Wenn Sie schon auf der Treppe stehen, Sie sind ja fußläufig und Sie wollen ins Krankenhaus, weil irgendwas im Auge war, ne? Dann kommen Sie doch einfach mit runter und wir fahren Sie jetzt in die Klinik. Ich war wirklich nett, war mein erster Einsatz. Dann fahren wir hin, egal was ist. Wo wollen Sie hin? Nee, ich will, dass Sie jetzt erstmal in die Wohnung kommen und mich untersuchen. Sonst verklage ich Sie. Und Sie waren mal Kollege. Interessant. Okay, waren wahrscheinlich bewusst.
Ja.
Dann, aber wir haben das geklärt. ich habe mir das Auge angeguckt, habe gesagt, okay, Sie können, das ist eine Konjunktivitis und so weiter, möglicherweise, Sie können trotzdem in die Augenklinik gehen, wenn Sie möchten. Oder wir fahren Sie jetzt hin. Nee, will ich nicht, das lasse ich dann noch später von einem Arzt abklären, da fahre ich selbst hin. Ja, okay, gut, wunderbar, dann fahren wir jetzt wieder. Nee, ich hätte gern das Protokoll und eine Transportverweigerung. Ist ja richtig, Sie kriegen Ihr Protokoll auch noch. Dürfen wir das wenigstens unten im Rettungswagen steigen? Weil es roch auch ein bisschen so in der Klinik. Ne? Es war schon ein bisschen in dem Wohnung. Das durften wir dann wenigstens noch. Aber mein Kollege schon so, eine Transportverweigerung ist bei uns nämlich nochmal ein DIN A4-Zettel, wo wir nochmal alles auflisten müssen. Inklusive, welche Folgen hat das, dass er jetzt zu Hause bleibt und was könnte noch passieren. Und dann muss er das noch unterschreiben. Wir müssen das gegen ihn zeichnen. Da müssen nochmal alle Personaldaten rein. Ich freue mich so auf Tablet.
Genau, und das ist auch nochmal ein super Hint an unsere Folge mit Tanja Melzer, wie ich finde. Mit Transportverweigerung, also Rechten und Pflichten.
Apropos Tanja Melzer und Rechtsfragen, wir können uns ja mal einer Rechtsfrage noch kurz stellen, bevor es in die Pause geht und in unserem Hauptthema. Und zwar kam ja wieder eine Mail an, was ist eigentlich mit Bahnübergängen und Sonder- und Wegerecht? Darf man einfach über einen Bahnübergang gehen? Finde ich super spannend. Danke, dass das gefragt wurde. Ich glaube, das wurde schon mal gefragt. Ich weiß aber nicht mehr, in welcher Folge. Und ich kann mich auch noch an eine Fortbildung erinnern, wo wir darüber geredet haben. Wie siehst du es denn? Du hast ja ein paar mehr Bahnübergänge bei dir im Landkreis. Wir haben auch einen.
Ja, ein paar haben wir. Ja. Also schlussendlich kam die Frage bei uns aus dem Auszubildendenkreis und weil die gerade Fahrschule machen. Insofern sehr spannend. Ich habe mir dann wirklich die Paragraphen 35 und 38 der StVO mal durchgelesen. Und rein von der Interpretation her sage ich, ja, kann man machen. Also das entbindet einen von der StVO in dem Sinne mit gegenseitiger, also mit Rücksichtnahme, keine Gefährdung, ja, ganz ohne Frage. Aber ich darf ja damit auch zum Beispiel eine rote Ampel überqueren. Ich darf entgegengesetzt einer Einbahnstraße fahren. Und andersrum, es verbietet mir nicht, einen geschlossenen Bahnübergang zu überfahren. Wenn ich mir sicher bin, ich tue keinem weh.
Nur hoffentlich ist der ICE nicht schneller als du. Ja.
Dann hat man echt ein Problem. Also wahrscheinlich nicht mehr. Egal, soweit denken wir ja gar nicht. Also schlussendlich. Und ich glaube, ich bin da nicht alleine mit der Meinung und ich würde das sogar so als Statement rausgeben. Ehrlich, Leute, sind die Schranken unten, bleibt einfach stehen. Das ist in jeder Hinsicht vertretbar, auch wenn das Einsatzstichwort wirklich dramatisch klingt. Es ist immer, es ist protokollierbar. Bahnschranken ist in den Protokollen, die ich alle kenne, ist das ein Marker, den man setzen kann, dann ist das so. Ja, aber macht euch nicht unglücklich und das ist. Weiß nicht, ich bin da auch so ein bisschen sensibel bei diesem Thema.
Aber, es ist wirklich schwierig. Ich meine, heutzutage, also die Bahnschranken, also viele, viele Bahnschranken sind ja auch super gesichert, auch schon technisch und so weiter. Es gibt ja auch diese Halbschranken. Wir haben eine in Rostock zum Beispiel.
Und um diese Halbschranken ging
es. Da hält dieser Zug aber auch direkt an der Schranke. Und wir haben es schon mal gemacht, dass wir rübergefahren sind, aber nur, als der Zug uns tatsächlich mit Lichthupe, weil er noch an der Dings stand, auch ein Lichtzeichen gegeben hat und gesagt hat, hey, ihr könnt fahren. Er winkte dann auch. Dann habe ich es gemacht. Da ist man vorsichtig. Ist auch nur eingleisig gewesen. Also von daher kann kein anderer Zug kommen. Aber ansonsten, der kann, also manchmal, ihr kennt diese ganzen Videos, wo Leute plötzlich drauf stehen bleiben und so weiter. Das kann auch mit einem RTW passieren durch irgendwas. Macht euch wirklich nicht unglücklich. Passt wirklich an Bahnschranken auf. Und vor allem macht das bitte auch schon gar nicht mal als Nicht-Sonderfahrzeuge mit Sonderwegerechten. Auch das sehe ich immer wieder. Ist die Ampel rot, ist stehen zu bleiben. Egal, wie viel Zeit ihr dadurch verliert. Ne? Nicht, dass ihr euer Leben dabei verliert. Das wollen wir nicht.
Ich glaube, mit diesem Cliffer können wir einfach mal in die Pause gehen.
Das machen wir und dann gleich geht's weiter an mit Cannabis. Cannabis, Gras, Haschisch, Spice, Cannabisöl, Cannabinoide, alles Begriffe, die ihr wahrscheinlich schon mal gehört habt, aber nicht so richtig wisst, was da eigentlich der Unterschied ist. Und wir wollen euch natürlich ein bisschen aufklären über dieses Rauschmittel, über diese Droge, die ja im 1. April legalisiert wird, in Deutschland zumindest. Und was das Ganze so macht, welche Wirkungen das hat, darüber wollen wir heute reden. Wir haben uns darüber informiert, wir hatten auch schon Patienten damit, wo wir wahrscheinlich die ein oder andere Wirkungsweise schon mal mitbekommen haben. Und es ist ein wirklich spannendes Thema, denn auch ich bin ja zum Beispiel in der 10. Klasse immer mal wieder wegen Alkohol dort zum Vortrag und auch dort bekomme ich immer wieder Fragen zu, wie sehen Sie denn das? Was ist schlimmer, Alkohol oder Cannabis? Das können wir mal nachher mit als Diskussion reinnehmen. Mike, du bist auch wieder da.
Ich bin auch wieder
aus der
da.
Pause. Ein Käffchen hast du dir vielleicht noch geholt, obwohl wir nehmen ein bisschen abends auf, das wird schwierig. Ja. Und für die gerade YouTube und so weiter gucken, ja, ich sitze tatsächlich in einem Rettungswagen, das ist kein Greenscreen, denn ich bin heute im Dienst und wir müssen ja irgendwann aufnehmen, damit wir Sonntag wieder rauskommen.
Richtig. War ja auch eine anstrengende Woche, glaube ich, für beide.
Oh, und ja.
man wird flexibel, habe ich gelernt jetzt. Und vor allem bei Christian lerne ich das immer mehr, dass ich flexibler werde. Aber
das ist sehr nett ausgedrückt. Ja, und flexibler sein, ja.
Ja, ich rede von der mentalen Flexibilität, ja.
Ah, okay, ich verstehe. Das freut mich, genau.
Wow. Gut,
gehen wir jetzt mal aufs Hauptthema ein. Wir schweifen schon wieder ab. Ihr Rettungsdienstler, ihr müsst die mal wirklich am Frühstückstisch erleben, ne? Wie viele Themen innerhalb von 5 Minuten besprochen werden können. Ja, also wirklich spannend. Ja, was ich immer empfehlen kann, ist, das ist leider eine unbezahlte Werbung, aber es gibt ein Magazin, und ich freue mich immer, dass ich die wirklich aufhebe im Schrank habe, von der Rettungsdienst, und zwar die Ausgabe Mai 2021. Das ist jetzt schon 3 Jahre ungefähr her, aber gibt es einen ganz tollen Artikel eben zu allen möglichen Drogen und wie sie so Auswirkungen haben, aber auch tollen Studien, unter anderem eben auch zu Cannabis. Und die habe ich mir auch tatsächlich ein bisschen zu Rate gezogen, um heute mit euch darüber zu reden. Und da standen wirklich Sachen drin, wo ich sagte, cool, das nehme ich mit mir in den Dienst, und wir hoffen, ihr natürlich auch.
Ja, und im Prinzip ist es, also ganz kurz mal zu dieser Rechtsgeschichte, doch schon spannend, dass ja nach jahrelangem Hin und Herring auf einmal, jo, jetzt genehmigen wir das. Ich wurde angeschrieben auf Instagram von einer Dame, die gesagt hat, nee, warte mal, Mike, das soll wohl alles verzögert werden bis 1. Oktober, wenn überhaupt. Dachte ich, ich habe mich doch gerade informiert, habe denn mal nochmal geschaut. Ja, in der Tat, einige Landesministerien, also Ministerpräsidenten der einzelnen Bundesländer, sträuben sich gegen diese Legalisierung, beziehungsweise auch, dass denn das alles viel zu früh ist. Meine persönliche Meinung ist, der Bund legt sich jetzt fest auf den 1.4. und dann ist das so. Aber es bleibt noch ein bisschen abzuwarten. Wir haben noch 1 Monat Zeit, und dann schauen wir einfach mal.
Ich glaube, in rechtlichen Fragen, da werden wir auch nicht drauf. Deswegen sage ich auch mal vorsichtig, soll legalisiert werden, ne? Weil es ist ja durch den Bundestag, durch den Bundesrat, weiß ich jetzt nicht zu der Zeit, wo wir jetzt aufnehmen. Wir sind ja jetzt gerade im März, ne? Da müssen wir einfach gucken. Je nachdem, wann ihr die Folge hört, könnte es schon legalisiert sein. Oder aber noch nicht, wer weiß. Aber wir sind gespannt, es soll auf jeden Fall kommen. Und natürlich, es sträuben sich übrigens nicht nur die Landräte und alles mögliche darum, sondern auch die Ärztekammern, die da teilweise sagen, hey, stopp. Auch in der Björn-Steiger-Stiftung beispielsweise gab es ein Zitat, da wurde dann gesagt, hey, aber wie ist es denn rechtlich zum Beispiel mit dem Verkehr? Da gibt es noch gar keine richtigen Regeln bezüglich Cannabis, außer, ja, wer es genommen hat, kriegt eine Ordnungswidrigkeit.
Richtig.
Ja, darüber kann man heute auch noch mal kurz sprechen. Ich bin gespannt, ob wir das alles so in die Zeit reinbekommen. Aber erstmal gehen wir so ein bisschen auf ein paar Begriffe ein, würde ich sagen, oder? Die wir gerade schon so genannt haben. Cannabis an sich ist der Wirkstoff.
Das ist der Oberbegriff, ne? Also diese Cannabis ist ja die Pflanze, Hanfpflanze, wie auch immer. Und da beinhaltet ganz, ganz viele Cannabinoide. Über 100 sogar. Und darunter sind ja so
über 100,
die genau, darunter sind ja die zwei bekanntesten, eben das THC und das CBD. Beide in dem Sinne ein Begriff. Das THC, das, worum es eigentlich primär sogar geht jetzt bei dieser Legalisierung, das, was man eben konsumiert in Form von Rauchen, oder einige machen es auch beim Backen als Zutat. Habe ich auch eine spannende Geschichte dazu. Und das CBD ist eher so ein medizinisches Cannabis, was also wirklich in der Medizin, aber auch teilweise hab ich es jetzt schon oft erlebt, in der Kosmetik verwendet wird. Also wenn man mal in so einen Shop reingeht, der eben so Naturkosmetik und Co. verkauft, sehe ich immer wieder mal, oh, da ist doch eine Pflanze drauf, da gucke ich jetzt mal hin. Soll wirklich nette Eigenschaften haben für Haut und so weiter. Muss man aber wirklich differenzieren. Auch
für den Darm und ähnliches, genau.
Richtig.
Obwohl die Studienlage da noch nicht ganz eindeutig ist, wie das wirken soll. Und CBD ist quasi auch so ein bisschen der Antagonist zu THC. Na, also wenn ihr so eine Artikel, die ihr jetzt schon käuflich erwerben könnt, in der Drogerie beispielsweise, habt, dann müsst ihr mal gucken. Da steht dann meistens darauf, dann ohne THC oder ähnliches. Ne? Dass ihr da keine berauschenden Wirkung durch die Cremes oder ähnliches bekommt oder durch irgendwelche Kapseln, die ihr da einnehmt. Aber auch einige Ärzte schwören ja darauf, sowas zu verschreiben beispielsweise. Und die Verschreibung ist, glaube ich, seit 2016 durch Ärzte schon möglich. Denn Cannabis hat natürlich nicht nur diese Rauschwirkung, die alle zur Enthemmung haben wollen und damit sie ein bisschen entspannter werden, sondern es bewirkt auch beispielsweise, dass Leute mit ADHS oder Parkinson oder ähnliches eventuell auch gut therapiert werden können damit. Mhm. Allerdings aber auch mit allen anderen Wirkungen und Nebenwirkungen, die man eben von THC so haben kann.
Ja, also ich kenne in der Tat jemanden sogar aus dem Bekanntenkreis, der medizinisch verordnet einen Joint pro Tag raucht.
Okay.
Muss aber sagen, der hat wirklich eine ordentliche Grunderkrankung, MS-Patient und wirklich mit, also Multiple Sklerose-Patient, mit wirklich aber, wird dann neuropathische Schmerzen genannt, die wirklich ausgeprägt waren seinerzeit. Und das hilft. Zumindest, jetzt komme ich das erste Mal mit meiner Meinung wahrscheinlich hier schon zustande. Es ist, glaube ich, dieses subjektive Empfinden, ihm hilft das. Und dann ist es gut. Und ich finde das super, dass es ihm damit gut geht. Ne? Er hält sich auch natürlich an alle Regeln, fährt kein Auto und so weiter.
Das ist wichtig, ja.
Und nach einer gewissen Zeit des Konsums, kommen wir gleich natürlich auch noch zu, aber dann erlischt auch so ein bisschen diese Nebenwirkung von drauf sein oder down sein oder immer so ein bisschen. Das geht dann alles so ein bisschen zurück. Aber eben, wenn eine Schmerzlinderung erreicht wird, hey, bitte. Das finde ich total in Ordnung.
Genau. Das THC, habt ihr ja schon gemerkt, ist hier dieser eigentliche Wirkstoff, der genau diese Wirkung erzielt bei den Leuten, ne? Der an diesen sogenannten CB1-Rezeptoren andockt, die da aufs zentrale Nervensystem eben wirken, beziehungsweise auch teilweise am CB2, was dann eher auf das Verdauungssystem und auf das Lymphsystem eben drauf geht, aber da ist man sich noch nicht so ganz sicher. Auf jeden Fall im CB1 und da wirkt das dann eben ganz, ganz stark. Und das, was ihr jetzt auf dem Schwarzmarkt bekommt, das ist oft leider nicht reines THC, nicht reines Sascha, sondern oft gestreckte Sachen, teilweise synthetische, umgewandelte Sachen. Und warum hat man das gemacht? Natürlich einerseits, um immer besser zu sein als die anderen, so ein Konkurrenzdenken, mein Zeug, das wirkt nochmal viel stärker, ist dementsprechend auch gefährlicher, was das angeht, also hat weitaus schwerere Wirkungen dann. Und man hat versucht, früher so Grauzonen in der Gesetzgebung bezüglich Cannabis eben zu umgehen, weil es ja eine synthetische andere Droge war. NPS hat man die früher auch genannt. Als die eingeführt wurden, hat man das dann auch deutlich gemerkt, als dass die mehr gekauft wurden auf dem Schwarzmarkt. Und man konnte dann die immer wieder bekommen, ohne eben rechtliche Konsequenzen zu bekommen. Die Lücke hat man mittlerweile rechtlich geschlossen, indem man einfach ein Gesetz rausgebracht hat, wo gesagt wurde, alles, was irgendwie an Amphetamine, Opioide oder eben an Cannabinoide rankommt, ist verboten in Deutschland. Und das soll jetzt hier aufgehoben werden, aber auch da soll es dann gesetzliche Regelungen geben.
Richtig, ganz genau. Und ich bin wirklich gespannt, Christian, du hast es auch gerade so mal ganz kurz angedeutet, die Bedenken von einigen Organisationen, es gibt noch keine Regelung für den Straßenverkehr. Ne, also klar, wenn man THC nachgewiesen bekommt, ist das eine Ordnungswidrigkeit bis hin, wenn es mit Gefährdung oder Unfall verursachen ist, natürlich auch mit Fahrverbot, im Zweifel auch Gefängnisstrafe. Habe jetzt aber auch gelesen, dass das Verkehrsministerium beauftragt worden ist, sich darüber Gedanken zu machen.
Ja.
In dem Sinne, ob es Grenzwerte geben soll. Und ja, es ist ein allgemeiner Podcast. Ich finde, ich darf meine Meinung sagen. Nein.
Ja, natürlich.
Nein, nein. Einfach nein, bitte nicht. Ne? Also ja. So eine Debatte.
Vielleicht sollten wir darauf eingehen erstmal, weil indem wir erzählen, welche Wirkung das Ganze hat.
Richtig,
und warum.
Genau.
Das Nein. Ne? Also das ist wirklich spannend bei Cannabis, finde ich. Denn Cannabis wirkt, je nachdem, was ihr von an Cannabis nehmt, an THC. Ne? Ihr habt ja das eine, das ist Gras, ne? Was geraucht wird ja dann meistens, also inhaliert wird. Und dann gibt es die anderen Sachen, die ingestiert werden, also oral beispielsweise eingenommen werden, wie zum Beispiel dann das Haschisch, was meistens so eine Plättchen sind, ne? Was meistens auch dann das Cannabisöl, beziehungsweise Harz, glaube ich, ist. Das Cannabisharz, nicht das Öl.
Ja.
Das Öl ist nochmal eine Stufe obendrauf, was dann eingenommen wird und dementsprechend mehr THC-Gehalt. Und dann gibt es nochmal das Cannabisöl, was gerne viele auch nehmen, um es in Gebäcken reinzumachen, in Kuchen und ähnliches und damit reinstreuen. Eine hohe Konzentration an THC hat dementsprechend auch eine schwere Wirkung. Und ich habe mal gelesen, bei uns in Ribnitz-Damgarten 2016 gab es da so jemanden, 42-Jährigen, steht in einem Artikel drin, kann ich euch gerne unten mal verlinken in den Shownotes, muss mir nur merken. Der hat einfach mal einen Kuchen gebacken und hat das dann auf einer Feier einfach verteilt und nach sind dann die Notrufe eingegangen, weil die Leute dann spazieren gegangen sind, kollabiert sind und da kamen dann 6 bis 7 Leute ab in die Klinik und alle haben sich gewundert, woher das kam. Der wurde natürlich dann auch festgenommen und muss dann auch eine Strafabüßen, weil hier geht es ja auch um Körperverletzungen.
Richtig.
Ne? Also das wird auch wahrscheinlich bleiben, wer Rauschmittel Leuten unterjubelt, das ist wie mit Alkohol und allem anderen, der muss mit einer Körperverletzungsanzeige oder anderen Anzeigen eben auch rechnen. Ja,
ja.
Das wird auf jeden Fall bleiben und ich glaube, da stimmt uns die Tanja bestimmt auch zu, würde ich sagen. Aber da fragen wir sie einfach nochmal, wenn wir sie haben.
Ich finde, das ist ein großes, sowieso das Ding ist für mich auch ein super interessantes Thema, wenn wir Tanja da haben.
Weil ich hatte diesen Fall schon, ich werde ja immer gefragt, hast du schon mal Drogen genommen? Und ich kann es nicht mehr verneinen, weil ich auf einer Silvesterfeier Freunde dabei hatte und die hatten einen Brownie-Kuchen mitgebracht, wo man mir später dann gesagt hat, hey, da war was drin. Ich so, super, klasse, wollte ich gar nicht. Ne? Ich habe es nicht gemerkt, weil ich auch ein bisschen alkoholisiert war. Weiß also nicht, welche Wirkung was war, wie viel da drin war und so weiter. Ich habe mich nur einfach tierisch geärgert, weil es waren 2, 3 Leute sehr down, die haben dann nur noch da gesessen, konnten gar nichts mehr. Darauf kam ich dann einfach mal nachzufragen. Und ich kann aber wirklich nicht sagen, wie es auf mich gewirkt hat, weil ich nicht weiß, ob ich diese Wirkung überhaupt verspürt habe oder ob der Alkohol da nicht ein bisschen drüber getüncht hat. Nochmal eine Silvesterfeier, naja, da trinkt man vielleicht auch mal die ein oder andere Bowle mehr.
Absolut.
Nichtsdestotrotz war ich mega pissed, muss ich wirklich sagen.
Ja, völlig zu Recht. Also, und das ist genau der entscheidende Faktor. Wenn man, gab ja nichts gegen die Menschen, die das machen, die das freiwillig konsumieren. Genau. Aber denn auch bitte nur die und nicht unterjubeln.
Richtig. Mhm. Ihr müsst bedenken auch, THC ist nicht nur in dem Inhalat drin, was ihr raucht, also Selbstrauch, sondern im Passivrauchen kann das Ganze auch andere Menschen bewirken. Das heißt also, wir müssten uns wahrscheinlich auch Gedanken machen in Clubs und woanders, wo geraucht wird, ob man hier nicht separate Zonen einrichtet, damit man hier nicht unbewusst vielleicht sogar was mitnimmt. Denn man hat tatsächlich auch rausgefunden, dass zum Beispiel bei Kindern, da gab es eine Studie, die sehr lange im Auto waren, wo die Eltern Cannabis geraucht haben, was schon mal gar nicht geht im Verkehr, aber ja, hier auch durchs Passivrauchen wirklich die Auswirkungen verspürt haben, sowohl Nebenwirkungen als auch Wirkungen. Ne? Genau, und da kann man mal drauf eingehen, was für Wirkungen gibt es denn eigentlich so? Ne? Erstmal, wenn man so raucht, Mike, das ist ja recht schnell. Also das berichten zumindest auch viele Patienten, das wirkt hier so mit einmal.
Genau, liegt aber auch einfach daran, weil durch die Aufnahme in die Lunge gelangt das Ganze relativ schnell ins Blut und überwindet auch sehr, sehr schnell die Blut-Hirn-Schranke. Das ist generell der Mechanismus, wie Substanzen, also auch eben Medikamente funktionieren. Und das geht bei Hasch oder bei THC insofern so schnell, dass wir nach spätestens 15 Minuten eigentlich schon einen sofortigen Wirkeintritt haben.
Ja.
Und dann geht's los.
Genau, THC ist nämlich lipophil. Also fettliebend, fettlöslich. Und für alle, die so ein bisschen mehr Medizin haben wollen, die Blut-Hirn-Schranke sorgt eigentlich dafür, dass genau sowas ja nicht passiert, dass so eine Substanz nicht reinkommt. Aber wenn sie fettlöslich sind, was dann auch viele Medikamente sind, dann kann das schon mal kommen, dass es dann ins Nervensystem bzw. ins Gehirn eben gelangt.
Ja, und im Endeffekt ist es bei THC so, ich denke mal, es werden sich einige damit befasst haben, Symptome können von bis variieren. Und vorweg, um mal dieses große Rätsel zu lösen, es gibt für THC Stand heute kein Antidot. Also wird geraten und auch empfohlen und auch in jeder Handlungsanweisung steht es drin, THC-Intoxikation, also Vergiftungen, werden symptomatisch behandelt. Und auf einige Symptome können wir ja mal ganz kurz eingehen.
Genau. Also, wie gesagt, kein Gegengift, nur mal so für alle, die ich gehe mal drauf ein, wenn da ein Fachwort kommt.
Entschuldigung.
Gegengift, alles gut. Ne? Gab es ja mal eine Beschwerde, wir haben zu viele Fachwörter. Aber Leute, das ist ein Rettungsdienst-Podcast. Ne? Ein bisschen, könnt ihr auch mal selbst nachgucken, Antidot. Wirkungen. ich muss selbst ein bisschen ablesen, deswegen verzeiht mir, wenn ich drauf gucke, aber mal so aus der eigenen Erfahrung von den Leuten, die wir eben so haben und oder auch erleben, es ist so einfach, Cannabis hebt die Stimmung, die Leute werden happier, ja? Die werden entspannter wohl auch. Das soll wohl auch so die erste Wirkung sein, die recht schnell kommt. Quatschen sehr viel.
Ja.
Also am Anfang quatschen die wirklich viel, haben ein erhöhtes Redebedürfnis und sagen auch, sie könnten jetzt viel besser sehen, gucken, hören teilweise auch viel empfindlicher. Das soll wohl auch wirklich so sein. Heißt aber nicht, dass sie dadurch besser fahren können oder irgendwie besser arbeiten können. Das ist nicht so.
Ja, richtig,
das ist bei Alkohol übrigens auch so. Bei Alkohol hast du auch erstmal so das Gefühl einer besseren Wahrnehmung und als wenn du die Welt richtig gut blickst. Ja, dann fängst du an, philosophisch zu werden.
Da entstehen auch die besten Gespräche, wie ich finde.
Ich habe eine Idee. Lass uns mal einen YouTube-Kanal machen.
Halt mein Bier. So, zurück zum
Thema.
Ich
will nicht zu viel erzählen, aber der YouTube-Kanal ist genauso entstanden. Nicht durch THC, aber ich sage nur Zülpicher Platz. Ja. Ja, herrlich.
Und das, die Dinge, die Christian gerade genannt hat, sind wirklich in dem Sinne erwünschte Wirkungen des Ganzen. Mhm. Also das ist wirklich der Grund, warum Leute THC rauchen. Gibt aber auch unerwünschte Nebenwirkungen. Das kann wirklich mal das Gegenteil des Ganzen, ich bin gut drauf, und das kann wirklich auch mal eine depressive Episode geben, beziehungsweise eine niedergedrückte Stimmung. Und auch wirklich so niedergedrückt, dass man wirklich von jetzt auf gleich dermaßen emotional wird, dass man anfängt zu weinen oder wirklich auch Panikattacken kriegt. Das Ganze geht hin bis zu einer, das nennt man auf schlau, psychomotorische Erregung. Also ein massiver Bewegungsdrang, und das leben die Leute auch einfach aus, ne? Dass die einfach massiv durch die Gegend windboxen, wie auch immer. aber auch das Gegenteil kann der Fall sein, dass die auf einmal sich in Zeitlupe bewegen. Sieht von außen
aus. Tragisch werden.
Genau. Ich muss dazu sagen, wir haben es, glaube ich, letztes Mal erwähnt mit dem Fusion Festival. Da haben wir genügend solcher Patienten. Das ist spannend zu beobachten. Wirklich. Und man lernt auf der Fusion.
Und das finde ich super, aber an diesem Festival, weil wir haben dieses Eclipse-Zelt.
Ja.
Und da wird ja dann auf diese Wirkung eingegangen, die Leute betreuen dich da dann. Ne?
Also und
da
zwar richtig gut.
Guter Vorreiter, und das müssen wir definitiv wahrscheinlich auch auf den Festivals viel mehr einführen, wenn die Leute dann wieder runterkommen von ihrem Zeug, beziehungsweise die Wirkung dann eben so eintritt. Ne?
Ja, absolut. Und was noch quasi unerwirkt oder unerwünscht bzw. unangenehme Nebenwirkungen, also Unruhe, Angst, Panik in dem Sinne, verständlich, und auch natürlich körperliche Symptome, zum Beispiel erhöhter Herzschlag, ein erhöhter Blutdruck, Magen-Darm-Geschichten, also bis hin zu massivem Erbrechen, ausgeprägte Übelkeit, und irgendwann kommen wir ins Spiel.
Ist so. Was ich schon immer mitbekommen habe im Rettungsdienst, ist einfach, dass der Blutdruck auch mal schwanken kann. Der kann sowohl hyperton sein, wenn es aber nachher in die schwere Vergiftung reingeht, dann sind wir auch mittlerweile in der Hypotonie, also im niedrigen Blutdrucksektor. Und Tachykardien sind häufig, gerade bei sehr schnellem, viel Konsum auf einmal, habe ich übrigens die Erfahrung gemacht, dass wenn die Leute sich hinlegen, das teilweise dann wieder besser wird. Wahrscheinlich durch Valsalva oder was auch immer, der Vagusnerv, weiß ich nicht genau, habe ich aber, wie gesagt, mitbekommen, dass es den Leuten dann immer ein bisschen besser geht. Was natürlich kommt, ist die Übelkeit bei sehr häufigen Konsum, die man dann hat. Und die Frage, die auch immer entsteht, ist Cannabis denn jetzt besser als Tabakrauchen beispielsweise? Ne? Also die gleichen Erkrankungen und so weiter, ja. Also generell ist es ja so, Cannabis rauchen, raucht man ja meistens mit Tabak zusammen. Ich weiß nicht, ob da auch einige das immer pur nehmen. Also,
die Leute, die es pur nehmen, Respekt. ich habe es bis jetzt auch immer nur beobachten können, und ich meine das ernst, beobachten können. Dass,
ich sag nur Passivrauchen, Mike, ne?
Genau. Ja, ja. Aber dass wenn sowas angefertigt wird, immer mit Tabak gemacht hat. Und dann ist die Frage im Prinzip ja schon obsolet, ob das besser oder schlechter ist. Es ist Tabak dabei generell. Alles, was verbrannt und inhaliert wird, also was verbrannt ist und inhaliert wird, hat irgendwie immer ein Teergehalt drin. Also so viele Stoffe, die sich durch diese Verbrennung bilden, die einfach lungenschädlich sind. Punktum. Also gibt das keinen Mehrwert des Ganzen.
Genau, was man aber bemerkt hat, ist, wenn THC jetzt wirklich pur geraucht werden sollte, also Cannabis zum Beispiel, ist es tatsächlich so, dass die Lungenkapazität nicht abnimmt, was beim Tabak eher andersrum ist. Dort hat man sehr schnell durch Rauchen beispielsweise auch Lungen, also Probleme einfach mit dem Atmen, Belastungsdyspnoe, ne, und so weiter. Das kennt man da, das hat man wohl eben bei Cannabis nicht, aber wie gesagt, wenn man es dann eben mit Tabak zusammen raucht, ist die Wirkung die gleiche. Einige denken, wenn man es in der Wasserpfeife, auch Bong genannt, dann raucht, dann würde Cannabis oder auch der Tabak würde gereinigt werden. Sorry, das ist ein totaler Humbug. Ne? Der Rauch wird einfach nur kalt, brennt dann vielleicht nicht mehr so in der Lunge, aber die Wirkungen und auch die Schädigungen sind die gleichen. Auch Bronchitis ist vermehrt da. Also gerade wenn man länger THC einnimmt, ne, hat man öfter Bronchitis, Rhinitis. Also die Schleimhäute sind alle sehr entzündet. Ne? Und das kommt dann auch hin,
Und für mich, ich find, das ist sehr wichtig, weil viele junge Leute hören uns ja zu. Liebe Männer, die Sexualfunktion kann verringert werden. Oder mit anderen Worten, sie wird auch in den meisten Fällen verringert. Und das ist wirklich bei Leuten mit Langzeitkonsum immer wieder beobachtet worden. Das ist aber auch generell bei anderen Substanzen, die eingenommen werden, immer wieder beobachtet worden. Also, wenn ihr noch ein bisschen möchtet.
Ne? Und Kinder kriegen ist auch schwierig damit, weil auch die Spermienzahl gesenkt wird und auch unsere kleinen Spermien so ein bisschen bewegungsuntauglich gemacht werden. Ja, die Schwimmer, die wollen dann nicht mehr so richtig. Die sind dann auch so ein bisschen high und da wird es auch schwer. Für die Frauen, der Menstruationszyklus, der wird auch ganz schön durcheinander gebracht bei THC-Konsum. Also da auch aufpassen, da kann es dann kommen, dass dann, der Zyklus nicht mehr ganz so da ist, wo er vorher mal war, von der Zeit her, vom Zeitraum her, da verlängert, aber auch verkürzt werden kann, komplett durcheinander bringt. Also da werden wir bestimmt auch ein, zwei Anrufe bekommen, dass plötzlich Blutungen da sind, die sonst eigentlich gar nicht dran sind. Ne? Ja. Und da wäre die Frage im Rettungsdienst, die man stellen soll, haben Sie vielleicht auch schon mal Cannabis geraucht?
Richtig. Und im Prinzip muss man jetzt noch drüber nachdenken, was kann das bei Langzeitfolgen für psychogene Geschichten haben. Also wir haben bei psychosozialen oder psychogenen Erkrankungen spielen ja einige eine Rolle. Schizophrenie ist so ein Klassiker. Da geht man auch von aus, dass das gefördert wird durch einen Langzeitkonsum.
Genau, dass man schizophren wird, dass man Psychosen entwickelt. Ja. Genau, das kommt mit dazu. Was ich nicht wusste, aber jetzt durch das Lesen der Studien und so weiter, dass das Herzinfarktrisiko in der ersten Stunde Einnahme Cannabiskonsum durch Tachykardien, durch erhöhte Hypertonie und so weiter wirklich massiv erhöht wird. Also in der ersten Stunde ist das Herzinfarktrisiko groß, bei jungen wie bei schon etwas betagteren Leuten. Ne, deswegen da auch immer super aufpassen, auch wenn ihr damit anfangen solltet, wenn euch einer da irgendwas anbietet, ihr sagt, heute rauche ich eine, bitte zieht da nicht alles weg. Achtet darauf, dass ihr das langsam, vorsichtig einnehmt und nicht da das ganze Ding wegballert. Ne? Dann werdet ihr sofort in diese ganzen Nebenwirkungen einraumen, weil je mehr ihr auf einmal nehmt, desto größer ist das Problem, dass ihr psychisch nicht drauf klarkommt. Ne? Die das schon länger nehmen, die wissen das, die wissen auch, wie sie damit umgehen sollen, aber eben auch kreislauftechnisch da wirklich abschmiert.
Ja,
richtig. Kann man nicht anders nennen. Ist einfach wirklich so. Ne?
Und an dieser Stelle, wenn der Rettungsdienst ins Spiel kommt, aufgrund von einer Vergiftung, Intoxikation, tut uns und den Kollegen bitte immer einen großen Gefallen. Seid ehrlich. Seid ehrlich mit den Kollegen. Einfach in der Hinsicht, wenn ihr gefragt werdet, ob ihr von mir aus THC konsumiert habt, sagt einfach ja, wenn es so sein sollte. Das ist alles gar kein Problem. Es ist erlaubt. Und selbst wenn es nicht erlaubt wäre, würden wir euch daraus keinen Strick ziehen. Aber das sind immer Dinge, die absolut notwendig zu wissen sind. Es wird keine Vorurteile geben seitens des Rettungsdienstes. Von daher, seid einfach ehrlich. Das kann euch nur helfen, gerade wenn wir euch helfen wollen.
Genau, es ist generell wieder ein Medikamentenplan und anderes. Wir wollen das wirklich alles wissen, um alles zusammenzupacken. Es gab in Amerika zum Beispiel ein Beispiel, da wurde das eben verschwiegen und nachher erst raus wurde ein junger Mann, der irgendwie auf einer Raststättentoilette gefunden wurde von seinen Kollegen und man hier rausfinden wollte, warum er erstens Tachykard war, nachher sogar reanimiert werden musste, weil er ins Kammerflimmern übergegangen ist, also so schlimm. Aber es wurde erstmal gesagt, nein, es war kein Cannabis im Spiel. Er hatte nachher dann auch noch eine, das heißt irgendwie AVSD oder irgendwas. Also eine ganz interessante Erkrankung am Herzen, die auch genetischer Komponente sein könnte, aber eben auch durch Cannabis ausgelöst, wo man das nur im EKG in V1 und V2, V3 Vergleich sieht. Was nachher auch bestätigt wurde und da ist wirklich schwierig, wenn nicht gesagt wird, dass hier THC mit drin ist, dann geht man weiter auf Ursachenforschung, aber tappt im Trüben eben rum. Und generell für uns im Rettungsdienst, für alle Kolleginnen und Kollegen, die zuhören, Symptome sehen, anfangen zu behandeln, ab ins Krankenhaus. Mehr können wir nicht machen. Ne? Ist einfach so. So, und wenn ihr merkt, die werden so tachykard, dass die da in den 180er, 200er Bereich reingehen, dann müssen wir halt leider den Defi bereithalten. Dann ist das so. Und ich hoffe einfach, dass das dahingehend klappt, dass die Forschung jetzt auch weitergetrieben wird. Also das muss ja auch ein Positives haben, diese Legalisierung. Ja. Dass wir dadurch natürlich mehr Fallstudien haben werden, analysieren können, wie wirkt sich das aus, in welchem Alter. Generell hat man ja festgestellt, dass der Konsum so ab 15 bis 49 am größten ist in diesen Fallstudien. Da hat auch das Giftzentrum zum Beispiel ganz gute Arbeit geleistet und das alles mal aufgedröselt. Und wovon ich immer abraten muss, ist wirklich, wenn ihr noch im Wachstum seid und so weiter, nehmt bitte weder Alkohol noch irgendwelche anderen Drogen ein. Das schränkt euch ein, sowohl kognitiv als auch in eurer Entwicklung des Körpers. Ja, also nehmt so ein Zeug bitte erst, wenn ihr voll ausgereift seid. Am besten gar nicht, aber das ist ja meine Meinung.
Die teile ich aber in der Tat. Ihr merkt, glaube ich, das ist schon für uns ein sehr emotionales Thema. Ne? Also wir würden, ich glaube, da spreche ich auch für uns beide, wir würden nie jemanden verurteilen. Um Gottes Willen, nein. Mhm. Aber wir sehen der ganzen Sache schlussendlich doch ein bisschen skeptisch entgegen. Es ist, ne, persönlich habe ich manchmal auch so die Meinung, jetzt ist es erlaubt, jetzt ist es langweilig. Das könnte man denken.
Ja.
Schlussendlich ist es aber so, dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit einfach primär oder zu Beginn dazu führen wird, dass wir deutlich mehr Rettungseinsätze mit diesen Stichworten haben werden. Und genau, das ist einfach, ja, fragt, wie sich da an die Regeln gehalten wird. Da bin ich gespannt drauf.
Genau.
Bin gänzlich gespannt auf, wie das alles laufen wird. Bin aber auch, bevor es hier irgendwie, oh mein Gott, der ist ja voll dagegen, das ist jedem selbst überlassen. Ne, absolut. Mhm. Und wenn die Gesetze geschaffen werden und die Schutzmaßnahmen innerhalb dieser Gesetze auch eingehalten werden, ich spreche jetzt von zum Beispiel den Orten, wo man konsumieren darf, beziehungsweise wo man nicht konsumieren darf, mit Schulen, öffentlichen Orten, mit Kindern und so weiter, denke ich, dass dahingehend immerhin schon mal so ein bisschen aufgepasst wurde.
Was mir gerade in der Sache wichtig ist, weil die Frage immer wieder kommt, Alkohol oder Cannabis, wie ist das? Wenn man es jetzt mal wirklich rational betrachten würde, ist wahrscheinlich Alkohol sogar aggressiver, was die Degeneration von Organen angeht, was der Angriff angeht, vor allem die Reversibilität. Denn viele Erkrankungen, die man mit Cannabis bekommen kann, jetzt mal von Schizophrenie, da bin ich nicht ganz sicher, sind sehr gut reversibel. Also auch beispielsweise die Tüchtigkeit, die Tauglichkeit, so wieder bezüglich kognitiver Sachen und auch bezüglich des Herz-Kreislauf-Systems. Die sind sehr gut reversibel. Das hat man mittlerweile herausgefunden. Wie gut reversibel? Dafür braucht man Langzeitstudien. Das ist wie mit allem anderen. Da muss man erstmal drüber gucken und die Leute konsumieren lassen. Was die Fahrtauglichkeit angeht, und das war mein Bedenken ganz am Anfang, ist wirklich, man ist sich nicht sicher. Also es kommt immer auf euch an, auf den Konsum. Wie lange habt ihr es konsumiert? Ihr wisst ja, es wirkt zwar schnell und man weiß auch, so nach 2 bis 3 Stunden ist die ganze Wirkung schon wieder weg, aber es ist noch immerhin nachweisbar. Und es ist wahrscheinlich auch immer noch im Blut, wenn es nachweisbar ist, sowieso. Man weiß gerade bei dauerhaften, regelmäßigen Konsum, dass es von 30 bis 90 Tagen nachweisbar ist. Ja, und so ist jetzt zumindest jetzt die Gesetzeslage im Verkehr. Ist Cannabis nachweisbar und man ist damit gefahren, dann ist das eine Ordnungswidrigkeit. Es gibt ein Urteil von einem Berliner Gericht 2004, müsst ihr mal nachschauen. Da wurde das schon ein bisschen relativiert. Da wurde schon gesagt, hey, der Nachweis muss erst erbracht werden und da muss auch geguckt werden, was für ein Nachweis und wie viel darin ist. Die Kliniken haben solche Tests. Das heißt aber nicht, dass ihr die Kliniken jetzt stürmen sollt, um zu gucken, ob ihr noch Cannabis im Blut habt oder im Urin. Das wird auch nur für medizinische Notfälle wirklich verwendet. Nichtsdestotrotz seid da wirklich vorsichtig und meine Bedenken, wie gesagt, sind auch, dass mal ein Kollege, eine Kollegin das wahrscheinlich einnimmt und wir sind nun mal im medizinischen Beruf, in dem volle Konzentration und Aufmerksamkeit da sein soll und wir dementsprechend weder alkoholisiert noch zugedröhnt irgendwie in Dienst oder aber auch mit Auswirkungen durch regelmäßigen Konsum in Dienst kommen. Deswegen, man sollte sich wirklich überlegen, ob man in Gesundheitsberufen oder in anderen, wo man schwere Maschinen bedient, auf dieses Mittel überhaupt irgendwie zurückgreift. Medizinisch sowie aus freien Stücken, wie auch immer man das bezeichnen kann.
Richtig, dem kann ich ehrlicherweise auch nichts hinzufügen. Es ist schon spannend und auch, finde ich, ein sehr emotionales Thema.
Finde ich spannend. Für die Kollegen nochmal so, was sind so Intoxikationen? Es gibt so leichte, mittelschwere und schwere Sachen. Ne? So leichte Symptome sind meistens immer Übelkeit, Erbrechen. Das geht auch nach 2 bis 3 Stunden weg. Ob ihr sie mitnehmt oder nicht, ist eine Einzelfallentscheidung. Ja, generell sind wir immer dafür, Überwachung ist immer gut. Man weiß ja nicht, wie es wirkt. Ne? Eine Mittelschwere, da fangen die Leute auch an, langsam mittlerweile schläfrig zu werden, lethargisch zu werden, also verlangsamt zu werden. Aber sie sind noch erweckbar. Das heißt, Vigilanz gemindert einfach. Ne? Also so somnolent, vielleicht ein bisschen so porös schon, ja. In der schweren Intoxikation, was man festgestellt hat, ist es wirklich so, dass die Leute ins Koma fallen. Die sind nicht mehr erweckbar und da wirklich Überwachung ran, Zugang ran, und ab ins Krankenhaus, muss Beatmung, ne, auch Absaugbereitschaft und Beatmung vorbereiten. Da wirklich aufpassen, dass die Funktionen übrigens, auch die Atemfunktion, auch noch während eures Transportes ausfallen kann. Also hier wirklich entscheiden, mache ich noch eine Sedierung vor Ort, beziehungsweise dann auch eine Intubation vor Ort, muss man immer gucken. Ne, das ist wirklich eine Einzelfallentscheidung, da können wir euch keinen One-Way geben. Der tödliche Ausgang ist tatsächlich bei noch normalen Dosen recht gering, was die Studien angeht.
Richtig, wenn man einfach jetzt Zustand nach Konsum, gibt es sehr wenige bestätigte Todesfälle. Und die, muss man einfach auch ehrlicherweise und fairerweise sagen, die verstorben sind, hatten auch eine große eine gewisse Vorgeschichte. Für die, die den Short gehört haben, habt ihr auch kurz gehört, ich habe da auch eine Studie mit reingebracht, die im Endeffekt da auch über Autofahrer geredet hat. Also es ist eben dieses Autofahren unter THC-Einfluss irre gefährlich ist, weil einfach die Selbstwahrnehmung nicht mehr realitätsnah ist. Von daher, ja, also um das nochmal mit den Autofahrern wieder in den Ring zu bringen. Ich glaube, das ist ein Thema, über das man auch 5 Stunden jetzt auch einfach emotional weitererzählen kann.
Genau.
Und
wir versuchen es einfach ein bisschen rationaler zu betrachten. Ja. Und wie gesagt, ich kann jedem empfehlen, solltet ihr euch dafür entscheiden, es mal nehmen zu wollen, beschäftigt euch mit dabei kurz, hört euch nochmal diese Folge gerne an. Da haben wir ein bisschen was mit reingebracht. Und wir sind gespannt auf das, was kommt. Bitte passt auf euch und auf alle anderen auch auf, was den Konsum angeht. Und bitte dreht Leuten nicht einfach irgendwo was an. Ne? Also da sollte man wirklich vorsichtig sein. Ich bin gespannt auf eure Meinung dazu. Die könnt ihr uns auf Retterview Ich bin gespannt auf eure Meinungen. Die könnt ihr uns natürlich auch nochmal erzählen. Also einfach info@retterview.de Folge 2.5 einfach mal in den Betreff reinpacken zu dem Ganzen, wie ihr das so seht. Was für Erfahrungen habt ihr im Rettungsdienst oder woanders auch schon gemacht? Habt ihr vielleicht sogar Erfahrung mit dieser Droge schon gemacht? Das können wir natürlich auch anonym behandeln. Da gehen wir gerne drauf ein. Und eine Sache möchte ich noch sagen. Wir sind, was unsere Webseite angeht, übrigens auch schon sehr weit, sodass wahrscheinlich so Mitte März das Ganze launchen kann und ihr dann wahrscheinlich auch zu den Folgen Kommentare einfach drunter schreiben könnt und euch sogar den Podcast unabhängig von anderen Distributern auf unserer Webseite ebenfalls anhören könnt und dazu drunter kommentieren könnt. Ich freue mich schon tierisch drauf.
Ich mich auch. Und du sagst es gerade, das ist gerade die 5. Folge schon. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht.
Krass.
Ja, ich weiß, bis zu 3 Jahre dauert es noch ein bisschen, aber ich finde das beeindruckend.
Wir sind auf guten Wege, ja. Ich bin auf jeden Fall happy, dass wir unsere Folge heute hier aufnehmen konnten und ich jetzt gleich zum Einsatz muss wahrscheinlich. Das haben die Rettungsgötter hier sehr gut hinbekommen. Vielen Dank also dafür. Mike, es war mir wieder eine Freude, mit dir auch mal darüber fachlich wieder toll zu reden und auch ein bisschen emotional reinzugehen.
Ja, auch.
Wir werden uns wahrscheinlich gut austauschen, auch über das Thema dann ab April.
Ja, und genau. Kommt gut durch die nächsten Tage. Wir gucken mal, was kommen wird. Und in diesem Sinne, Sammy, ich finde, du solltest jetzt auch mal langsam wieder die 2 drücken, ja, dass du auch einsatzbereit bist.
Mach ich. Nein, um Gottes Willen. Nein, wir sind die ganze Zeit auf einsatzbereit, keine Sorge. Ich habe auch hier im RTW alles so hingebaut, dass wenn eine Meldung kommt, ich hier sofort alles abreißen kann und sofort, also es würde den Einsatz nicht verzögern. Bis der Kollege am RTW ist, wäre ich auch schon raus. Also, vielen Dank, kommt gut aufs Gehör für die nächsten Tage und wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Bis denn.
Macht's gut, ciao. Bis bald.
Retterview Staffel 2.
Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster.
Mit Notfalltaxi und Sammy Splint.